Was jetzt schon geschehen ist, Sie merken schon, heute ist alles so ein bisschen abgespeckt. Ja, wir müssen halt versuchen, unseren 90-Minuten-Gottesdienst auf 60 Minuten einzudampfen, ohne dass irgendjemand merkt, dass es kürzer geworden ist. So probieren wir es halt mal, ja. Aber lehnen Sie sich ganz entspannt zurück. Vielen Dank für eure Lobpreiszeit, die auch leider etwas kürzer ausgefallen ist. Wir fahren fort in unserem Gottesdienst über unsere Predigtreihe zur Bergpredigt. Und ich möchte mich jetzt da gleich an dieser Stelle von vornherein entschuldigen für den Titel dieses heutigen Sonntags, dieser heutigen Predigt. Es tut mir wirklich leid bei allen Lehrern und Schülern, die hier im Gottesdienst sind, dass ich euch auch noch am Sonntag mit der Institution Schule konfrontiere. Das ist bestimmt nicht einfach für euch, aber da müsst ihr jetzt einfach mal durch. Ich kann mir schon vorstellen, dass so dass das Lehren und das Lernen so für beide Seiten, für die Lehrer und für die Schüler, so ein bisschen Verzweiflung hervorrufen kann. Und das braucht man sonntags nicht auch noch wirklich. Ja? Also von daher, es tut mir wirklich leid, mir fiel nichts Besseres ein, nehmt es einfach mal so zur Kenntnis. Besonders schlimm hat es mal ein Physiklehrer mit seiner Abiturabschlussklasse erwischt. Das war ein armer Hund. Er hat gedacht, ich mache mal so einen kurzen Schnelltest bei meinen Physikschülern, was da eigentlich hängen geblieben ist aus meinem Unterricht. Und dachte, ich mache mal so eine Einzelprüfung mündlich, ganz, ganz abgespeckt und wie es halt so ist. Hat alle rausgeschickt und dann einzeln reingeholt. Den ersten holt er rein und sagt, ich habe nur eine einzige Frage an Sie. Beantworten Sie sie mir bitte. Dann haben Sie bestanden, ansonsten durchgefallen. Was ist schneller? Der Schall oder das Licht? Anspruchsvoll für einen Abiturjahrgang. Also wirklich, die kann man ins Schwitzen. Aber der Erste war total überzeugt von sich und sagte, jawohl, ich habe die richtige Antwort. Der Schall ist schneller. Falsch, aber wie kommen Sie denn darauf? Es ist doch ganz klar, wenn ein Auto um die Kurve kommt, kann ich es zuerst hören und dann sehen. Okay, raus, holen Sie den Nächsten rein. Nächste kommt dann rein. Was ist schneller, der Schall oder das Licht? Und der Schüler sagt, das Licht ist schneller. Ja, wie denn das? Es ist doch klar, jeden Morgen, wenn ich mein Handy einschalte, kommt zuerst der Startbildschirm und dann die Melodie. Bestechende Logik, ja. Holen Sie den Nächsten rein. Auch Sie sind durchgefallen. Wieder die gleiche Frage. Was ist schneller, der Schall oder das Licht? Und auch dieser Schüler sagt dann völlig aus der Inbrunst seiner Überzeugung, das Licht ist schneller. Ja, super, aber wie können Sie das ableiten? Es ist doch klar, sagt er, wenn ich ein Gewitter sehe, sehe ich zuerst mal den Blitz und danach den Donner. Das ist richtig, sehr gut beobachtet. Und woran liegt das? Es ist doch klar, es liegt daran, dass die Augen weiter vorne sind als die Ohren. Abiturjahrgang, also keiner hier wahrscheinlich, ich möchte da niemand auch zu nahe treten. Also als Jesus die Bergpredigt oder Berglehre seinen Schülern weitergegeben hat, hatte er es schon ein bisschen einfacher. Also seine Freunde, seine Schüler, die waren absolut aufmerksam dabei bei dem Unterricht und hatten Eigeninitiative entwickelt, zum richtigen Zeitpunkt auch die richtigen Fragen gestellt. Und so fragen sie in die Runde rein bei diesem Anlass der Bergpredigt, sagten sie, Herr, lehre uns beten. Es ist doch toll, wenn die Schüler zum Lehrer kommen und sagen, bring uns was bei. Bring uns das Beten bei, war so ihre Frage, ihr Wunsch. Und dann hat Jesus ihnen als Antwort auf ihre Frage dieses sogenannte Vater Unser mitgegeben. Ein Teil dieser großen Lehre an dem Berg. Ein Unterricht, eine Schule für das Beten. Ich möchte erst mal den Wortlaut vorlesen und das klingt vielleicht für euch, für Sie ein bisschen ungewohnt. Ich zitiere nach einer neueren Wiedergabe, nach der Hoffnung für alle. Aber das hilft uns vielleicht, diesen sehr vertrauten Wortlaut des Vaterunsers noch mal ein bisschen anders zu hören und nicht automatisch in unser Gemurmel oder manchmal auch Geleiere hinein zu verfallen. Aber Sie merken das schnell. Sie können das gerne mitlesen auf den Infoblättern, aber leider glaube ich nur in Deutsch, wenn ich es richtig weiß. Wir hatten diese Woche massive Schwierigkeiten mit unserem Internet. Also, Folgendes sagt Jesus. Leiere nicht endlose Gebete herunter, wie Leute, die Gott nicht kennen. Sie meinen, sie würden bei Gott etwas erreichen, wenn sie nur viele Worte machen. folgt nicht ihrem schlechten Beispiel, denn euer Vater weiß genau, was ihr braucht, noch ehe ihr ihn darum bittet oder um etwas bittet. Ihr sollt deshalb so beten: Unser Vater im Himmel, dein heiliger Name soll geehrt werden. Lass deine neue Welt beginnen. Dein Wille geschehe hier auf der Erde, wie er im Himmel geschieht. Gib uns auch heute wieder, was wir zum Leben brauchen. Vergib uns unsere Schuld, wie wir denen vergeben, die uns Unrecht getan haben. Lass uns nicht in Versuchung geraten, dir untreu zu werden, und befreie uns vom Bösen. Denn dir gehören Herrschaft, Macht und Ehre für alle Zeiten. Amen. Euer Vater im Himmel wird euch vergeben, wenn ihr den Menschen vergebt, die euch Unrecht getan haben. Wenn ihr ihnen aber nicht vergeben wollt, dann wird Gott auch eure Schuld nicht vergeben. Soweit diese Passage, die uns heute und dann auch noch weitere Gottesdienste etwas näher beschäftigen wird. Es sind mehrere Lektionen, die in dieser Schule des Gebetes enthalten sind, die seine Schüler lernen sollten, verinnerlichen sollten für ihre ganz persönlichen Gebete, die sie nun jeden Tag oder über den Tag hinweg an Gott, den Vater, richten. Es geht hier in dieser ersten Lektion darum, dass es sich um eine Beziehung handelt. Eine Beziehung zu pflegen mit dem Vater im Himmel. Das ist der Inhalt der Gebete. Es ist nicht ein Monolog. Also, dass ich jetzt praktisch mit Gott rede, also Einbahnstraße, und ihn quasi zutexte mit meinen Anliegen. Jesus sagt, es braucht gar nicht viele Worte. Lass dein Herz sprechen. Gott muss auch nicht an unsere Anliegen erinnert werden, weil er sonst vergessen würde, dass wir halt gerade heute irgendwie eine Veranstaltung haben. Und wenn ich es ja nicht noch gesagt hätte, wäre es ihm glatt durch die Lappen gegangen. Es ist nicht so. Gott weiß doch, dass wir heute eine Connection, eine Veranstaltung haben. Er muss auch nicht erst motiviert werden zu handeln, weil er halt gerade keine Lust hätte, sich um uns auch noch zu kümmern. Nein, Gott ist absolut motiviert. Er weiß genau, was wir am besten brauchen, was uns am besten gut tut, und dafür macht er sich stark. Ich muss Gott auch nicht erst informieren, was auf der Erde los ist, weil er sonst keinen Einblick hätte. Gott weiß genau, wo die Krisenherde dieser Zeit sind. Gott weiß genau, wie es einer Gemeinde geht, wie es in einer Gesellschaft aussieht. Er kennt die Herausforderungen ganz persönlich. Er weiß sowieso alles. Und alles noch tausendmal besser als ich. Ich muss ihn auch nicht erst von der Wichtigkeit meiner Anliegen überzeugen. Ihm klar machen, es ist mir wirklich sehr, sehr dringend, was ich da jetzt gerade auf dem Herzen liegen habe. Nee, nach Jesus geht es zuerst mal darum, bei unseren Gebeten eine Beziehung zu pflegen. Beziehung aufgebaut auf der Liebe. Eine liebevolle und aufrichtige Beziehung mit dem Vater im Himmel. Das ist der Kern des Betens, Gemeinschaft zu pflegen. Das wird gleich beim ersten Wort dieses Gebets, gleich schon in der Anrede deutlich. Jesus stellt uns hier den Adressaten vor für die Gebete und sagt, so sollt ihr beten: Vater unser im Himmel. Was für ein Auftakt in diese Gebetslektion. Der allmächtige Gott, der souveräne König, der im Himmel thront, der ist mein Vater, wird mir als Papa im Himmel vorgestellt. Allein schon in diesem einen Wort schwingt ja so viel Vertrautheit, so viel Liebe mit. Er ist kein ferner Gott, der viel zu erhaben wäre, viel zu mächtig wäre und viel zu beschäftigt, um sich mit meinem kleinen Leben abzugeben. Nein, ich habe im Himmel einen, der an meinem Leben mit größtem Interesse teilnimmt. Er ist derjenige, der mir zutiefst verbunden ist mit allem, was in meinem Leben vor sich geht. Und er verfolgt mein Leben mit größter Leidenschaft und unübertroffener Anteilnahme. Der ist 100% bei mir. Das ist für die Zuhörer von Jesus und seine Schüler, die dieses Gebet hier, diese Schule des Gebets mitkriegen, eine enorme Erweiterung ihres bisherigen Gottesbildes. Im Alten Testament, also dem ersten, älteren und dabei auch deutlich dickeren Teil der Bibel, da gibt es lediglich 11 Stellen in diesem ganzen Alten Testament, die Gott als Vater ansprechen. 11 Stellen. Im Neuen Testament, das später entstanden ist und deutlich kürzer ausgefallen ist, taucht diese Anrede für Gott 261 Mal auf. Da merken wir schon, allein von diesen beiden Zahlen her, da hat sich enorm was entwickelt. Da hat sich was verändert zwischen dem Alten und dem Neuen Testament. So schreibt auch Paulus zunächst mal an die Gemeinden in Rom, in die Christen in Rom, was wir durchaus für uns auch so nehmen können. Römer Kapitel 8, Vers 15. Denn der Geist Gottes führt euch nicht in eine neue Sklaverei. Nein, er macht euch zu Gottes Kindern. Deshalb dürft ihr furchtlos und ohne Angst zu Gott kommen und ihn euren Vater nennen. Ende des Zitats. Gott selber sorgt dafür, dass die Menschen seine Kinder werden können. Und so lädt er jeden Menschen dieser Erde ein, zu seiner Familie hinzuzustoßen. Das war die große Mission von Jesus, für die er diese 30, 33 Jahre hier auf dieser Erde gelebt hat, mitten unter uns, dass die Menschen Gottes Kinder werden können. Und so hat Jesus aufgeräumt mit all dem, was irgendwie trennend zwischen den Menschen und dem Vater im Himmel gestanden hat. Er hat es durch seinen Tod beglichen, was nicht zu ihm passt, weggenommen. Und jetzt brauchen wir nur noch, so ist die Botschaft der Bibel, wir brauchen nur noch Jesus zu vertrauen, ihm unser Leben öffnen und Gott wird unser Vater. Wir werden zu Königskindern in diesem Moment. Wir werden zu Geschwistern von Jesus persönlich. Brüder und Schwestern von Gottes einzig geborenen Sohn. Jeder soll erleben können, wie es ist, diese Fürsorge und Liebe des Vaters im Himmel in sich aufnehmen zu können. Wie es ist, bei ihm Heimat zu finden. Wie es ist, jemanden an der mächtigsten Stelle des Universums zu haben, auf dem erhabensten Thron, den die Welt kennt, zu sitzen, der mein Vater ist, der Zeit hat, der Einfluss hat, der Beziehungen hat, der Kraft hat. Was für ein Geschenk, Gott zum Vater zu haben. Darf ich das mal so ganz persönlich ausdrücken, ohne jemanden dabei zu nahe treten zu wollen? Bist du schon Gottes Kind? Ist Gott dein Papa im Himmel? Wenn nicht, dann mach's heute noch fest. Es ist ein unvergleichliches Vorrecht, ihn nicht nur vom Hörensagen zu kennen, sich nicht nur zu informieren über ihn, sondern diese persönliche Beziehung zu pflegen. So wie es Birgit in ihrem Zeugnis beschrieben hat. Sie hat ihn gekannt, aber ihn zu erleben als einer, der für mich da ist, ist ein ganz anderes Paar Schuhe. Mach's heute fest. Es ist schon klar, nicht alle hier im Saal hier hatten das Vorrecht, zu ihrem menschlichen Vater eine gute Beziehung haben zu können. Vielleicht war der Vater zu beschäftigt. Vielleicht war er gar nicht da. Vielleicht erlebtest du ihn zurückweisend oder herzlos oder lieblos. Vielleicht ist er auch einfach nur ein Ekel. Und du bist froh, ihn aus deinem Leben, aus deinem Bewusstsein irgendwie verbannen zu können. Und das macht es natürlich schwer, mit dieser Hypothek zu dem Vater im Himmel Vertrauen fassen zu können. Dieses Wort Vater ist so sehr belastet. Dein menschlicher Vater hat diese Beziehung zum Vater im Himmel ziemlich verdorben. Und das braucht erst einen Prozess der Heilung. Nun, vielleicht gibt es einen Weg. Lies doch einfach einmal und immer wieder neu diese Geschichte, die Jesus erzählt, wo er den Vater im Himmel auf eine sehr, sehr einfühlsame Weise veranschaulicht. Dieser Vater von den beiden Jungs, die sich über ganz unterschiedliche Lebensentwürfe entschieden haben. Der eine entschied sich, wegzugehen von zu Hause, alles mitgenommen, was er kriegen konnte, und wollte völlig unabhängig vom Vater leben. Und der andere entschied sich, zu Hause zu bleiben, ordentlich sein Leben zu führen, aber auch nicht gefragt, wie es dem Vater dabei geht. Lies mal diese Geschichte, wie sie uns Lukas in seinem Evangelium im 15. Kapitel notiert hat. Und dann nimm dir mal ein Tagebuch oder ein Blatt Papier und schreib mal über den Lauf der Zeit alle Unterschiede auf, die dir in den Sinn kommen, zwischen diesem Vater, den Jesus uns vorstellt, und deinem menschlichen Vater, den du zu Hause erlebst oder erlebt hast. Und ich bin mir sehr sicher, du wirst schnell feststellen, dass es nicht dein menschlicher Vater das Beispiel für Gott gibt, den himmlischen Vater, sondern umgekehrt. Dass Gott den Vätern dieser Erde zeigt, wie Vaterschaft funktioniert. Die Väter haben von dem Vater im Himmel zu lernen. Das ist vielleicht ein Schritt, um auch bei einem richtig schwierigen Vaterverhältnis, das du erlebst oder erlebt hast, Vertrauen in Gott, den Vater, bekommen kannst, um dieses Glück zu erleben, da ist einer im Himmel, der wirklicher Vater ist für mich, universell da ist für all meine Anliegen, in jeder Beziehung in der Lage ist, auch das auszugleichen, was euer menschlicher Vater vielleicht an negative Spuren hinterlassen hat, zu korrigieren, dieses negative Vaterbild und zu heilen. Du kannst Gott völlig vertrauen und mit ihm so eine tiefe Gemeinschaft erleben. Und so ist jedes Gebet des Vaterunsers, so wie es uns Jesus gegeben hat, wie so ein Nachhausekommen. Ein freundliches Erwartetwerden, wenn die Tür aufgeht. Eine herzliche Umarmung. Vielleicht einen liebevollen Kuss auf die Stirn. So ein vertrauensvoller und inniger Blick in die Augen, der dir sagt, ey, schön, dass du hier bist. Ich habe dich erwartet. Herzlich willkommen zu Hause. Dass wir miteinander reden können. Dass wir Gemeinschaft pflegen können. Ich bin ganz für dich da. Was hast du auf dem Herzen? Was bewegt dich? Wie kann ich dir helfen? Wobei kann ich dich unterstützen? Wonach sehnst du dich? Sag einfach nur, wie es dir geht. Und ich habe alle Zeit der Welt völlig ungeteilt, nur für dich. Das ist das, wie es Gott geht, wenn wir uns im Vater unser ihm nähern. Mit offenen Armen empfängt er uns. Nun, das war erst das erste Wort, Vater unser im Himmel. Unser Vater, das zweite Wort, da stellt uns Jesus mit diesem Gebet, das wir von ihm lernen sollen, in eine Reihe mit allen Christen auf der ganzen Welt, mit all denen, die ebenfalls zu Gott Vater sagen dürfen. Wir sind keine Einzelkinder bei Gott, sondern stehen zusammen mit allen, die zu Jesus gehören, über alle Gemeindegrenzen hinweg, über alle Ländergrenzen hinweg, über alle Generationen hinweg, in einer Reihe. Er ist unser Vater. Wir sind in dieser großen, weltweiten Familie eingeschlossen. Egal in welchem Zeitalter ich lebe, egal was mein Heimatland ist, welche Sprache ich spreche, unabhängig von meiner Hautfarbe, Mann oder Frau, verheiratet oder Single, wohlhabend oder bedürftig, weil Gott durch Jesus unser Vater ist, gehören wir zur selben Familie. Da darf sich keiner ausgeschlossen oder zurückgesetzt fühlen müssen. Das heißt noch nicht, dass wir uns den Vater teilen müssten. Also bei uns war es so, wir sind aufgewachsen als 3, 4 Kinder später und dann musste man den Schoß des Vaters immer aufteilen. Also hat denn gerade noch gereicht, Mama hat 2 auf dem Schoß gehabt, Vater 2 auf dem Schoß, aber schöner wäre es natürlich gewesen, ein Schoß für mich allein oder wie auch immer, ja. Es ist bei Gott nicht so, dass er da jetzt, was weiß ich, was gerade derzeit in Millionen von Christen leben, die sich alle auf dem Schoß Gottes drängen, um irgendwie versuchen, auch noch durchzukommen. Nix dergleichen, überhaupt gar nicht. So nach dem Motto, je mehr Christen es sind, desto weniger Aufmerksamkeit fällt dabei auf mich ab. Keineswegs. Der Papa im Himmel, der muss sich nicht verteilen. Der ist jedem Einzelnen, und da können nochmal Milliarden Menschen Christen werden, jedem Einzelnen bleibt er 100% zugewandt. Und er ist nicht überfordert oder läuft Gefahr, auch nur eines unserer Gebetsanliegen zu verwechseln, wenn sich Tausende gleichzeitig an ihn wenden würden. Manchmal kommt es einem ja so vor, dass er es verwechselt hätte. Wir beten um schönes Wetter hier und dann, ach, das ist aber blöd. Ich habe doch das gerade mit dem Gebet vom Bauern nebenan verwechselt. Hey, das tut mir jetzt aber leid. Nächstes Jahr mache ich es wieder besser am 1. Mai. Nein, jedes Gebet ist von Gott absolut persönlich beantwortet. Aber mit diesem Unser Vater werde ich gleichzeitig über den eigenen Tellerrand hinausgewiesen. Es kann so schnell passieren, dass ich mich in meinen Gebeten nur noch um mich selber drehe. Meine Anliegen, meine persönliche Frömmigkeit. Und dem schiebt Jesus gleich von vornherein mit dem zweiten Wort seines Gebets einen Riegel vor. Das Christsein ist niemals nur ein Individualprogramm. Einem frommen Egoismus. Hauptsache mir geht's gut und meine Gebetsanliegen konnte ich anbringen, wird der Riegel vorgeschoben. Der Glaube an den Vater im Himmel ist immer ein Gemeinschaftsprojekt mit allen anderen, die Gott ebenfalls als Vater haben. Es geht mich daher auch immer etwas an, wenn es anderen schlecht geht. Die bleiben meine Geschwister. Es geht mich was an, wenn andere aus dieser Familie Gottes für ihren Glauben verhaftet werden, verfolgt oder hingerichtet. Wer das Vater unser betet, kann dem Leid der anderen nicht einfach nur gleichgültig oder schulterzuckend gegenüberstehen bleiben. Wir sind zusammengeschlossen, sitzen im Haus des Vaters, im Bild gesprochen, am selben Tisch. Und da kann es mir nicht egal sein, wie es den anderen geht. Paulus hat das mal mit einem anderen Bild, aber im gleichen Zusammenhang festgestellt. Er sagte mal, es darf nämlich im Körper nicht zu einer Spaltung kommen. Vielmehr soll es das gemeinsame Anliegen aller Teile sein, füreinander zu sorgen. Wenn ein Teil des Körpers leidet, leiden alle anderen mit. Und wenn ein Teil geehrt wird, ist das auch für alle anderen ein Anlass zur Freude. Als Kinder unseres Vaters im Himmel gehören wir zusammen. Noch ein letzter Schritt. Dieser Vater, der unser Vater ist, er wohnt im Himmel, sagt Jesus. Das hört sich jetzt erstmal so ein bisschen nach Distanz an. Ganz weit weg, der Himmel, boah, far from a distance. Ist aber gerade nicht. Der Himmel ist eben nicht weit weg, jenseits unseres Horizonts, sondern der Himmel ist hier, mitten unter uns, nur eben nicht sichtbar. Der Himmel ist nicht oben, er ist einfach nur dahinter. Hier, eine Schicht der Wahrnehmung, die wir nicht haben, dahinter gestellt. Der Himmel ist hier in diesem Raum drin, nur mit unseren Möglichkeiten eben nicht wahrnehmbar. Es ist eine andere Kategorie. Hier spielt sich Himmel ab. Dahinter, hinter einem Vorhang, den wir nicht durchdringen können mit unseren Wahrnehmungsmöglichkeiten. Hier ist Gott im Himmel.
Da, wo wir sind. Das ist der Ort, an dem die Fäden der Weltgeschichte zusammenlaufen. Hier wird regiert, mächtiger als im Waisenhaus und im Kreml zusammen. Hier ist der Ort im Himmel, an dem der Teufel, der große Feind der Menschen, nichts mehr verloren hat. Hier hat Gott uneingeschränktes Sagen. Was für ein Satz. Der Vater ist im Himmel und als solcher hier. Und ausgerechnet, der im Himmel thront, ist mein Papa. Vielleicht kennen Sie dieses Bild aus dem Waisenhaus aus dem Jahr 1963. Ich habe es mal bei einem Gemeindegebetsabend hier schon mal gezeigt. John Junior Kennedy spielt unter dem Schreibtisch seines Vaters John F. Kennedy im Oval Office. Oh, also mächtiger geht's ja kaum mehr, wie in diesem Büro seinen Spielplatz einrichten zu können. Oktober 63, im November wurde er dann getötet, der John F. Kennedy, sein Vater. Präsident der Vereinigten Staaten. Und der Junior spielt hier einfach unter dem mächtigsten Arbeitsplatz dieser Welt. Und unser Papa ist der König der Könige. Der Chef von Barack Obama oder Wladimir Putin oder wie die alle heißen. Der Chef, der ist eine höhere Instanz. Und wir können einfach in dem Global Oval Office unseren Spielplatz einrichten. Beim Allmächtigen, beim Ewigen, beim Allwissenden, beim absolut Heiligen und Gerechten. Zu ihm dürfen wir jederzeit kommen, um das Herz auszuschütten. Und werden nie durch ein rotes Telefon gestört. Unser Vater im Himmel weiß, was er mit uns zu tun hat. Er hat jede Situation perfekt im Griff. Und nichts liebt er mehr, als mit uns in einer herrlichen und herzlichen und innigen Beziehung zu leben. In unseren guten und in unseren schlechten Zeiten. Das ist unser Vater, der im Himmel sitzt und wir an seinem göttlichen Schreibtisch spielen dürfen. Was für ein Geschenk. Dafür möchte ich Jesus danken. Bitte behalten Sie Platz fürs Gebet. Jesus Christus, dass du uns hier diesen Vater nicht nur gezeigt hast, sondern ihn uns ermöglicht hast, das erfüllt mich und wohl uns alle mit größter Ehrfurcht, dass du uns einlädst, zu dieser Familie hinzuzukommen, obwohl wir im Vergleich zu dir aus ganz anderem Holz sind. Du warst derjenige, der das hingekriegt hat, das ganze Leben schuldlos zu führen, voller Liebe. Das ist nicht so unsere Art. Wir sind so angeborene Egoisten und selbstverliebt, bis in die Haarspitzen. Und dennoch lädst du uns ein, zu diesem Vater zu kommen und hast alles dafür investiert, ein eigenes Leben eingesetzt und geopfert. Vielen Dank. Und so hilft du uns nun ganz konkret, jetzt mit diesem Vater im Himmel zu leben, eine lebendige und herzliche Beziehung zu ihm zu haben, Gemeinschaft zu haben unter diesem Schreibtisch des mächtigsten Platzes dieses Universums, einen Spielplatz einzurichten, in deiner Nähe zu sein. Danke dafür, dass du uns diesen Tag schenkst und lass es für jeden von uns eine herzliche Gemeinschaft mit dir und dem Vater im Himmel sein. Amen.